65% aller Startups scheitern aufgrund der Co-Founder-Situation.
Gestalten oder nur reagieren? Was entscheidet? Das erfährst du hier mit herausragenden Persönlichkeiten an meiner Seite. Gestalten statt jammern. Ich bin dein Host, Kai-Michael Kissebert. Hallo, schön, dass du heute wieder reinhörst. Es gibt zwei Arten von Schmerz, sagt mein heutiger Gast. Den Schmerz der Veränderung, wenn man den sicheren Konzernjob hinter sich lässt und sich selbstständig macht. Und den vielleicht noch viel größeren Schmerz, Jahre später festzustellen, dass man eben nichts getan hat. Er kennt beide Seiten, war im Konzern, hat parallel eigene Startups aufgebaut, ist heute dabei wieder komplett selbstständig unterwegs. Auf dem Weg dahin Konflikte mit Co-Foundern, die Erkenntnis, wie tief die deutsche Sicherheitslogik sitzt, wenn man mutige Schritte gehen will. Heute hilft er mit Savvylist Unternehmen dabei, genau ein Problem nicht mehr zu haben. Try and Error mit Agenturen. Nicht viele Partner kennen, sondern die richtigen, ist das Erfolgsgeheimnis. Herzlich willkommen bei Gestalten statt Jammern, Dimitri. Dimitri, du sagst, es gibt zwei Schmerzen, den der Veränderung und den später zu merken, dass man eben nichts getan hat. Was bekommt jemand, der sich für den ersten entscheidet, was er sonst nie bekommen hätte?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Im Wesentlichen kann man es darauf reduzieren, dass wenn man eben in die Selbstständigkeit geht und eine Veränderung anstrebt, dass es erstmal extrem unsicher ist und sich auch extrem unsicher anfühlt, gepaart mit vielen Up and Downs, Motivation, dann wieder mit Selbstzweifel, weil der Weg einfach nicht so klar ist und meistens sich auf dem Weg dorthin formt. Ich vergleiche das immer ein bisschen wie dem Marathon. Gerade wenn man irgendwie losläuft, da ist eine ganze Menge da und alle jubeln und feuern dich an und finden es klasse, dass du selbstständig wirst. Und ja, also sind total Feuer und Flamme. Und dann läufst du los und nach einem Kilometer oder selbst nach 500 Metern stellst du fest, hoppla, da ist ja gar keiner mehr. Und dann wird es immer schwieriger. Und da ist auch keiner da, der dich dann auf dem Weg dorthin zur Ziellinie unterstützt und anfeuert. Denn die Leute, die kommen erst wieder, wenn du den Erfolg hast, also wenn du quasi durch die Ziellinie gelaufen bist, dann stehen die alle wieder da und sagen, hey krass, wie hast du das geschafft? Mega cool, erzähl mal.
Wenn du nach 6 Stunden im Ziel bist bei Marathon dann.
Genau, und im Marathon gibt es ja auch den bekannten Hammer, der kommt dann auch. Und analog ist es auch wieder mit der Selbstständigkeit, dass es eben da ganz viele Themen gibt, die viel Durchhaltevermögen benötigen. Und ja, da ist der eine Tag gut, der andere schlecht. Das ist natürlich eine Form des Schmerzes oder Veränderung, den man geht. Aber ich sage immer, dieser Schmerz ist in einer gewissen Form datiert und der andere ist unbefristet.
Ja, guter Vergleich. Und ich meine, so als Unternehmer kann ich beipflichten. Also du hast ja eigentlich fast jeden Tag irgendeinen Scheiß auf dem Tisch, den gar nicht so gebraucht hättest. Und wenn du jetzt irgendwie so übers Jahr sagst, du hast 50 richtig gute Tage gehabt, dann war das ja schon ein Top-Jahr. Und also ansonsten kommt ja immer mal wieder was, wo dann halt einfach wegräumen musst, obwohl vielleicht was ganz anderes auf der Agenda hattest oder geplant hattest.
Absolut. Ich meine, gerade in der Selbstständigkeit ist es einfach so, dass du dich mit allen Themen beschäftigen musst. Ja, im Angestelltenverhältnis bist du für gewisse Aufgaben verantwortlich, kannst es gegebenenfalls auch noch irgendwo links und rechts abdrücken. Und für alle Probleme hast du meistens irgendwo auch einen Ansprechpartner oder jemanden, der das für dich übernimmt. In der Selbstständigkeit musst du die Themen machen, die dich Energie kosten, auf die du gegebenenfalls auch gar keine Lust hast. Und mit Themen auch konfrontiert zu werden, die dich vielleicht in der ersten Instanz überfordern. Wo du sagst, so, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Also das sind ja auch teilweise Themen, mit denen du überhaupt gar nicht rechnest, die dich total kalt erwischen. Und da baut man, sage ich mal, schon eine gewisse Form der Resilienz auf, die späterhin aber, die, sage ich mal, durch viel stärkere Winde trägt.
Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt genau in deiner Situation dann eben auch die Situation, dass du die Credibility dann von den Kunden bekommst, dass eben auch ja, selbst die Druckerpatrone wechselst oder irgendwie dich um Schreiben vom Finanzamt kümmerst und das nicht wie früher halt in deinem Konzernhintergrund für jede noch so kleine Aufgabe irgendeine Abteilung da war, wo du dann nicht drum kümmern musstest.
Genau. Also übernimmst quasi im Endeffekt Verantwortung für dich selbst. Und dadurch, dass du sehr stark Verantwortung für dich selbst übernimmst, kannst du eben auch freier gestalten und auch einen Weg gehen, den du dir auch selber irgendwo erträumt hast oder erdacht hast, auch wenn es sich anfangs schwer anfühlt. Ich sag's immer auch mit dem Fahrradfahren. Ein Kind mit Fahrradfahren, ich habe zwei Kinder, eine kleine Tochter, einen großen Sohn. Und er lernt auch gerade das Fahrradfahren, Kurven zu fahren, enge Kurven. Und ich merke, wie er auch anfangs struggelt, hinfällt, dann irgendwo verzweifelt ist und wie eine große Freude aufkommt, wenn er es dann hinbekommt. Und analog ist es, ich sehe da so schöne Parallelen mit der Selbstständigkeit. Je häufiger man es tut, je öfters man es tut, desto mehr merkt man, dass man es kann. Und dadurch schwinden auch gewisse Schmerzen, schwinden auch gewisse Ängste etc.
Ja, und die Belohnung ist dann halt auch da, wenn es eben geklappt hat.
Absolut.
Ja, perfekt. Ja, du hattest ja nicht nur sag mal Highlights, du hattest ja auch gewisse Erfahrungen mit Co-Foundern schon gehabt in unterschiedlichen Unternehmen, die du aufgebaut hast. Was gibt es denn da so für Signale, die du damals vielleicht dann übersehen hast, als so ein Konflikt entstanden ist, den vielleicht heute auch viele Gründer, die uns zuhören, auch übersehen, ohne es dann direkt zu merken oder frühzeitig zu merken?
Ja, also im Wesentlichen, und das ist so ein bisschen aus der eigenen Motivation immer heraus, man hat eine Idee, man möchte ein Projekt umsetzen. Und ganz oft sucht man sich natürlich auch ein Pendant oder einen Partner, mit dem man gewisse Sachen umsetzt, weil man vielleicht auch es alleine nicht hinbekommt oder vielleicht auch einen Partner hat, der eine logische Ergänzung ist, in Form eines IT-Lers oder eines Designers, whatever it is. Und in dieser Konstellation ist die Motivation auf dieses Projekt immer größer, anstatt sich auch mit der Person, mit der man quasi gründet, sich genauer zu beschäftigen. Und ich weiß noch, gerade auch in diversen Konstellationen und auch in den Unternehmen, die ich gegründet habe, gab es eine Situation mit meiner Frau, wo ich gesagt habe, eigentlich wären wir ein Perfect Fit von den Qualifikationen her und haben uns auch so sehr, sehr gut verstanden. Aber dadurch, dass wir uns schon in der einen oder anderen Konstellation sehr gut kannten, gab es die ein oder anderen Werte, die ich nicht 100% geteilt habe, in der Art und Weise, wie die Person mit gewissen Situationen umgegangen ist. War ich einfach nicht so großer Befürworter. Und ich hatte damals schon so meiner Frau gesagt, ich hoffe, diese Werte schlagen nicht irgendwann mal durch, wenn es bei uns irgendwie heikel wird. Und genau das ist aber passiert. Und deswegen sage ich heute, insbesondere wenn es um Personen geht und wenn man ein Projekt macht, muss man ganz stark auf sein Bauchgefühl hören. Und meistens ist es so, dass man, gerade wenn man im Personenkontext unterwegs ist, auf sein Bauchgefühl nicht hört und das Projekt priorisiert und sagt, ach, das wird schon irgendwie. Und meistens, wenn man Ratschläge von außen zu seinem Projekt bekommt, hört man auf sein eigenes Bauchgefühl und sagt, ich weiß es besser, ich weiß, wie es geht. Und eigentlich müsste es genau umgekehrt sein.
Ja, aber ich denke, das Thema mit den Werten, mit den gemeinsamen, das ist gerade bei den Gründern extrem wichtig, weil ich meine, wie willst du einen Unternehmenskanon dann mit Werte aufbauen, wenn dann schon die beiden Gründer, die wichtigste Person im Unternehmen damals, dann eben nicht genau gleich ticken oder die gleichen Werte verkörpern. Und dann, glaube ich, strahlt es auch sowohl zu den Mitarbeitern oder auch nach außen zu den Kunden, dass dann eben dann Dissens dann da ist.
Absolut. Und de facto ist einfach auch so, wenn man ein Projekt startet, man beschäftigt sich eigentlich gar nicht mit der neuen Konstellationen. Also man geht gar nicht die ganzen Fragen durch, im Sinne von, was machen wir, wenn X eintretet? Was sind eigentlich meine Ziele mit dieser Unternehmung? Sollte es ein Family-Business werden? Wollen wir einen Exit machen? Wer ist eigentlich der CEO? Mhm. Wer entscheidet am Ende des Tages, was wir tun? Und das ist mitunter ein Punkt gewesen, der zu sehr vielen Konflikten geführt hat, weil wir das im Vorfeld nicht entschieden haben. Und jetzt kann es natürlich sein, dass wir zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Aber am Ende des Tages muss ja trotzdem eine Entscheidung gefällt werden.
Ja.
Und wenn im Vorfeld nicht klar definiert ist, wer eigentlich dann tatsächlich die Entscheidung fällt, dann ist der Konflikt vorprogrammiert.
Ja.
Und deswegen sage ich immer wieder, man muss auch, so spannend wie das Projekt ist und so Lust man auch drauf hat, muss man diese ganzen Themen durchdiskutieren, insbesondere auch gewisse Elefanten im Raum anzusprechen. Mhm. Ich sehe es ganz oft auch, ich berate tatsächlich einige Startups, bin in diesem Kontext auch sehr viel unterwegs. Man traut sich oft auch nicht, gewisse Themen anzusprechen, weil man jetzt hier nicht für Unmut sorgen möchte oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so wichtig. Mhm. Und genau diesen Elefanten spricht man nicht an. Und deswegen sage ich Ehrlichkeit, alles anzusprechen, nicht aufzuschieben, weil alles, was du aufschiebst, wird am Ende des Tages zu einem sehr großen Problem. Wenn man das beherzigt, dann hat man schon da die halbe Miete gemacht. Und wenn man zu einer Statistik traut, 65% aller Startups scheitern aufgrund der Co-Founder-Situation.
Mhm. Ja. Ja, also ich sehe in meiner Praxis auch, dass es eben auch ein typisch deutsches Verhaltensmuster ist, dass man eben was dann nicht anspricht, weil man will ja höflich sein und ach, das kann schon doch jetzt nicht so aufs Butterbrot schmieren oder so, aber gerade mit all Unternehmen in andere Länder, da spricht man es einfach an, dann ist vielleicht mal kurz die Luft dick, aber dann wird sich zusammengerauft und dann werden da Lösungen gefunden und wenn es halt niemand anspricht, irgendwann eskaliert es. Also ich glaube, das ist auch so ein Gesetz, was überall gilt, wenn ich versuche, was auszusetzen. Irgendwann kommt es dann halt im doppelten oder dreifachen Impact dann zurück.
Und das darf, ich sage auch immer, das darf auch ruhig mal knallen. Also ich sage, wenn es nicht knallt, dann hat man noch nie wirklich was Wesentliches besprochen.
Da ist wenig Energie drin.
Ja, also das darf durchaus passieren. Das heißt nicht, dass man den anderen da nicht mag oder sowas. Es ist wichtig, das zu trennen. Es geht immer um die Sache. Ja, und da müssen alle Argumente pro und cons auf den Tisch. Und ich sage immer, meine Perspektive ist genauso wichtig wie deine Perspektive. Du hast einen anderen Filter über die Zeit, die er erarbeitet und siehst es aus einem anderen Blickwinkel, als ich es tue. Und am Ende des Tages geht es um unsere Kunden. Und wenn gewisse Zweifel da sind, gilt es, die aus dem Weg zu räumen, weil potenziell dann auch andere Kunden, sei es jetzt von mir oder von dir, eben auch jedenfalls diese Zweifel dann sehen würden.
Ja, absolut. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zum weiteren so deutschen Muster, die Sicherheitskultur, also ich meine, gerade so Gürtelhoseträger, noch ein Backup. Du bist ja den Schritt gegangen, aus dem Großkonzern rauszugehen, aus dem sicheren Hafen. Also was würdest du da nochmal sagen, was kostet es denn, wenn man diesen Mut dann eben nicht hat, den Schritt zu gehen und dann Hosenträger und alles abzulegen und in unbekanntes Wasser zu springen?
Ich meine, es ist ja immer sehr stark korreliert, diese Frage auch mit einer Form der Sicherheit. Mhm. Aber Sicherheit ist ja auch nur ein Gefühl. Und ich sag mal, wenn man gewisse Themen auch aufschiebt, nicht zu tun, geht man ja auch eine gewisse Wette auf die Zukunft ein, dass der Markt gleich bleibt oder sich positiv für mich verändert. Und wir sehen es ja jetzt auch in Deutschland in der Automobilindustrie, die Industrie, die eigentlich insbesondere jetzt hier im süddeutschen Raum, wo ich herkomme, als die sicherste überhaupt galt.
Mhm. Ne? Ja.
Und jetzt knatscht es an allen Ecken und Enden und es ist einfach gar nichts mehr sicher. Es werden die Gehälter gekürzt, man muss mehr arbeiten, davor als bekommt weniger Gehalt. Es werden diverse Bonis gekürzt, die Jobs sind einfach auch nicht mehr sicher. Mhm. Und deswegen sage ich immer, ne, was bedeutet am Ende des Tages Sicherheit? Das ist, wie gesagt, nur eine Wette auf die Zukunft. Und die jetzige Situation, glaube ich, verdeutlicht es sehr stark, einfach mal stärker in sich hineinzuhören und die Frage zu stellen, was will ich wirklich? Mhm. Ich sage nicht, jeder soll gründen, nicht jeder ist auch fürs Gründen gemacht. Und es ist durchaus eine berechtigte Situation, auch im Angestelltenverhältnis zu sein und da, sage ich mal, seinen Purpose zu finden und mhm. sich wohlzufühlen. Beide Seiten sind absolut super. Aber wenn jemand eben schon das Gefühl und das Gespür hat, ich möchte was verändern, ich möchte gerne was machen, dem sollte er auf jeden Fall ein größeres Gehör widmen.
Ja, also ins Gestalten kommen und nicht nur jammern, wie schlecht alles beim aktuellen Arbeitgeber ist dann.
Ja, ich sage immer, wenn man viel jammert und nichts tut, dann darf man sich aber auch über die Veränderung da nicht stören.
Ja, da hat ja auch der weise Herr Einstein was in der Art gesagt. Ja. Genau. Ja, mit deinem aktuellen Unternehmen mit Savvylist möchtest du ja Trial Error bei Agenturauswahl vermeiden oder beenden. Wie sieht denn dein persönlicher Weg aus, den du da durchgegangen bist, um mit falschen Agenturen die Erfahrungen zu machen und dann die richtige zu finden? Und wie hast du dann daraus ein System gebaut?
Ja, also Savvylist ist im Wesentlichen eigentlich durch den Aufbau meiner eigenen Unternehmen entstanden. Wenn man wächst, gegebenenfalls auch Kapital bekommt und es sinnvoll investieren möchte, kommt man durchaus zu dem Punkt, wo man externe Unterstützung braucht. Man kann nicht alles selber machen. Und dann kann es durchaus sein, dass du mal einen Google Ads Partner suchst oder der dir das Branding macht, USW. Und wenn man sich ein bisschen mit diesem Agenturenmarkt beschäftigt, dann ist es einfach wie ein Dschungel. Ich weiß noch, wie ich in meinen Unternehmungen da saß, Google durchforstet habe. Jetzt wird es alles zwar ein bisschen einfacher mit den ganzen LLMs, aber auch die müssen ja irgendwo einen Referenzanker haben. Und da, auch wenn ich da meine Analysen fahre, schlage ich immer beide Hände über den Kopf zusammen und sage, wie können die in diese Top-Auswahl gekommen sein? Die sind bei mir auf der Blacklist. Mhm. Und im Wesentlichen ist es einfach extrem schwer, durch diesen Dschungel zu navigieren, weil die Anforderungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Nur weil der eine jetzt ein Google Ads Partner ist oder Google Ads machen kann, heißt es noch lange nicht, dass er für meine Konstellation, für mein Budget, für meine Unternehmung, für meine Branche der richtige Fit ist. Mhm. So, und das findest du nur ganz, ganz schwer heraus. Und wenn du mit 5 Agenturen in den Call gehst und so ein Chemistry Meeting machst, sagen die dir alle, dass sie die Besten sind. Mhm. So. Und die Wahrheit liegt bekanntlich dann auf dem Platz. Ja. Und dann stellst du fest, naja, so viel von dem, was er uns versprochen hat, ist ja gar nicht mehr übrig geblieben. Mhm. So. Und deswegen, ich habe damals auch schon einen sehr hohen 5-stelligen Betrag in Agenturen versenkt und dieser Schmerz sitzt sehr, sehr tief. Mhm. Und damals hätte ich mir einfach gewünscht, irgendeine Form der Kuration, irgendeine Form eines kuratierten Netzwerkes zu haben oder einen, sag ich mal, Intermediär, der zwischen Agenturen und Unternehmen agiert, der genau die Insights dieser Agenturen hat und mir sagen kann, wer für mein Belangen oder für mein Themenfeld der beste Fit ist. Mhm. Und so ist Savvylist mehr oder weniger entstanden, auch sicherlich aus dem Naturell oder aus meinem Naturell heraus, dass ich sehr, sehr gerne Netzwerke und ein sehr großes Netzwerk über die letzten 20 Jahre aufgebaut habe. Mhm. Genau.
Cool. Das heißt ja im Prinzip in einem Satz, man muss nicht viele Partner kennen, sondern eben nur den richtigen.
Und ich sage immer, eine Agentur zu finden ist einfach, die richtige hingegen sehr, sehr schwierig.
Okay, ja. Und wenn jetzt ein Gründer das hört und sagt, ich stehe jetzt gerade am Anfang, ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich wirklich brauche, was hast du für den für einen Tipp?
Das betrifft nicht nur Gründer am Anfang, das haben ganz viele auch große Unternehmen, mit denen ich in Gesprächen bin, suchen A und ich sage denen, ihr braucht kein A, ihr braucht das alles gar nicht. Mhm. Und diese Analyse am Anfang ist einfach extrem wichtig, deswegen bin ich ganz oft auch strategisch beraten in den Unternehmen mit dabei, um denen erstmal auch, sage ich mal, eine gewisse Guidance zu geben, was für die Stage, für das Budget überhaupt sinnvoll ist und ob man das vielleicht nicht auch in-house lösen kann oder vielleicht auch mal über einen Freelancer oder durch ein Interim oder ob dann eine Agentur relevant ist. Und ja. Ich sage ja auch nicht, ich gehe auch nicht zum Arzt und der Arzt legt mir auch nicht irgendwie 50 Fachkräfte vor, sondern er versucht ja auch erstmal das Symptom bzw. das Problem, die Ursache zu identifizieren. Und analog gehe ich auch bei jungen Gründern vor und sage, was braucht ihr und warum braucht ihr es? Also ich stelle sehr viele Fragen, um zu verstehen, was der Hintergrund ist, um es einfach dahingehend auch besser einordnen zu können. Und aufgrund der Thematik, dass ich selber sehr viele Unternehmen aufgebaut habe, in der Unternehmensberatung sehr stark unterwegs gewesen bin und sehr viel auch strategisch gearbeitet habe, kann ich das sehr, sehr gut einschätzen und auch schnell sagen aus dem Best Practice heraus, was der nächste logische Schritt ist und wer und ob überhaupt jemand dafür geeignet ist.
Okay. Gut. Ja, vielleicht kannst du uns mal mitgeben, nach welchen Werten du deine Entscheidungen dann triffst, also bei Agenturen, bei Geschäftspartnern im Alltag und was davon hast du so am härtesten erkämpfen müssen vielleicht?
Auf jeden Fall Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist gleichzeitig auch das Schwierigste, was ich mir erkämpfen musste. Gerade vielleicht auch in der Analogie mit dem Co-Founder, ehrlich zu sich sein, was man fühlt, ehrlich zu sein, das auch anzusprechen. Zum Beispiel in einem Konzernumfeld wird dir ja auch Ehrlichkeit oft abtrainiert. Ja. Ja, aufgrund vom Politikum und sag das nicht so, dem gehen wir jetzt mit.
Mehr Strategie als dann Ehrlichkeit.
Genau, ja. Und Ehrlichkeit ist extrem wichtig. Und wenn ich auch mit den Partnern spreche und ich lerne die ja sehr, sehr, sehr gut kennen, sage ich von vornherein, seid ehrlich zu mir. Und dadurch, dass ich jetzt nicht in der Konstellation mit denen sitze und ein potenzieller Kunde bin, sagen die auch zu mir, Timmy, weißt du was, wir haben zwar dieses Leistungsportfolio, aber wenn du mich fragst, liegt unsere Expertise eigentlich nur in dem, die anderen Themen sind über die Zeit hinzugekommen und eigentlich wollten wir auch nur diesen Kunden bedienen zukünftig. Ja. Und das sind einfach diese Informationen, mit denen ich sehr viel arbeite, wo ich diese Ehrlichkeit sehr wertschätze und sehr dankbar dafür bin und es auch gleichzeitig auf der anderen Seite sehr gut einsetzen kann. Also Ehrlichkeit ist wirklich, sag ich mal, Dreh- und Angelpunkt von allem, die natürlich auch einhergeht mit der Authentizität dann am Ende des Tages und wie gut dann die Partnerschaft ist. Loyalität ist sehr wichtig, also auch wenn auch was mal nicht gut geht und auch mal nicht klappt, dass man einfach füreinander da ist und aufeinander aufbauen kann und auch weiß, wenn ich dich vermittle, dass du in den Call gehst, dass du rechtzeitig antwortest und da einfach ein sehr starkes Vertrauensverhältnis passiert, aber auch bei den potenziellen Kunden. Ne? Also das spielt da eine große Rolle. Und ich denke, Integrität gepaart mit Qualität, auch das zu tun, was man sagt, dass man kann. Also nicht irgendwelche Luftschlösser zu bauen, sondern wirklich das auch in der Qualität umzusetzen, die man versprochen hat.
Ja. Ja, finde ich ganz wichtig, also das auch mit der Loyalität, dass wenn jemanden empfiehlst, dass er dann auch verbindlich ist dem anderen gegenüber. Und ich bringe ja auch gerne Menschen oder Unternehmen zusammen und wo es mir immer die Nackenhaare aufstellt, wenn ich dann keine Rückmeldung kriege. Und irgendwann fragst du dann mal nach, ja, da haben wir uns mal getroffen oder wir arbeiten jetzt schon zusammen, aber kommt nichts zurück. Also das verstehe ich
nicht, wie man sowas machen kann. Muss man sagen. Ja. Also dieses, ich sag mal, dieses Ghosten, dieses Nicht-Antworten, ist sehr salonfähig geworden. Ich meine es nicht in Form von, wenn ich jetzt einen kalten Outreach mache und mir antwortet derjenige nicht. Das meine ich gar nicht. Aber wenn schon gewisse Beziehungen da oder eine gewisse Beziehung da gewesen ist, ein gewisser Austausch stattgefunden hat, dann erwarte ich schon, dass man sich auf Augenhöhe auch, wenn es nicht zu einer Partnerschaft kommt, dass man sich, sage ich mal, auch wieder abmeldet und sagt so, hey, wir haben da uns für jemand anders entschieden oder auch eine gewisse Rückmeldung gibt. Und ich stelle zunehmend fest, dass diese Form, und das ist für mich auch ein gewisser Wert, sehr inflationär behandelt wird.
Ja, ist leider so, das ist leider so, muss ich die Erfahrung auch teilen, ja. Kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal zu so einem konkreten Takeaway, wenn es jetzt jemand hört, der im Angestellterverhältnis sitzt, eher am Jammern ist. Was hast du denn für einen Tipp für den, dass er ab morgen vielleicht ins Gestalten kommt und irgendwas tut und was an seiner Situation aktiv in die Hand nimmt?
Also erstmal, wenn er jammert, dann ist ja ein Bedürfnis da. Das heißt, er möchte ja irgendwo eine Veränderung anstreben, und wenn es die Veränderung nicht in dem Angestelltenverhältnis ist oder sich auch gerne mal eigentlich wünscht, was Selbstständiges zu machen, dann sage ich immer, kommt ins Tun, weil dieses ins Tun kommen generiert dir Insights. Die Insights helfen dir, neue Erkenntnisse zu gewinnen, und mit diesen neuen Erkenntnissen kommst du wieder stärker ins Tun. Wenn du da sitzt und nur nachdenkst, vom Nachdenken kursierst du in deinen eigenen Gedanken, in deiner eigenen Wahrheit, die sich aber gar nicht oft bewahrheitet, tatsächlich, wenn man ins Tun kommt. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, einfach mal zu machen, auch was zu gucken, was für Ergebnisse sind denn da. Und da ist gar nicht mein Ratschlag, kündigt und geht sofort in die Selbstständigkeit. Man kann auch im Angestelltenverhältnis sehr, sehr gut in einem sehr überschaubaren Rahmen mal anfangen, nebenher was aufzubauen und einfach ins Tun zu kommen und einfach mal mit diesen Erkenntnissen, die man gewinnt, auch mal zu arbeiten. Mhm. Weil mit denen kannst du dann auch wirklich, kriegst du ein besseres Gefühl. Und ich sage immer, die Angst, die man da ist, die wird nicht kleiner durchs Nachdenken. Mhm. Ja? Die Angst verschwindet, wenn ich ganz oft was wiederhole und mir selber beweise, dass es klappt und dass ich da einen gewissen Skill habe, den ich festigen kann. Mhm.
Ja, wie beim Fahrradfahren.
Da wären wir wieder beim Fahrradfahren. Da sind wir
wieder bei der Analogie.
Genau.
Ja, lieben Dank für das Gespräch, lieber Dimitri. Danke. Lieber Hörer, du hast gehört, was die Offenheit und wie wichtig es ist, den Elefanten im Raum auch mal anzusprechen, um dann keine Eskalation irgendwo weiter zu schüren. Wie wichtig gemeinsame Werte sind, wenn man mit Geschäftspartnern unterwegs ist oder was gemeinsam angreift, und auch was die Selbstständigkeit mit Marathonlaufen oder Fahrradfahren zu tun hat. Wenn dich das mitgenommen hat, teile die Episode gerne mit jemandem, der genau an diesem Punkt steht. Und wenn du willst, dass mehr davon kommt, abonniere Gestalten statt Jammern. Bis zur nächsten Episode. Vielen Dank, lieber Dimitri.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gestalten oder Jammern? Bis zur nächsten Episode. Bis dahin, Ärmel hoch. Dein Kai Kissebert.